ARD.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2. Mai, Mittwoch. Diesen Tag wird niemand mehr vergessen. Am Vormittag rechnen wir schon immer mit Feindalarm. Ich fahre mit Mutter noch mal der Altstadt zu. Plötzlich kracht es in der Stadt unten. Doch wir fahren weiter über den Berg herunter. Da schon wieder ein Pfeifen in der Luft und ein Krachen. Ich sehe bei der Brücke Rauch aufsteigen. Die Leute und Soldaten kommen über den Berg heraufgelaufen und rufen zurück. Schnell laufen wir wieder rauf und sausen nach Hause. Mama hat sich schrecklich aufgeregt. Zu Hause angelangt schaffen wir noch alles Erdenkliche in den Keller. Betten und alles Mögliche. Draußen fällt ein Schuss nach dem anderen. Nun kommt die Frage, was sollen wir tun? Kein Mensch weiß, was uns alles noch bevorsteht. Aber trotzdem sind wir in dieser Minute maßlos froh.
Der Zweite Weltkrieg. Er ist zu Ende in Burghausen. Die Amerikaner besetzen die oberbayerische Stadt an der Salzach. Eindrücklich festgehalten hat dieses Geschehen am 2. Mai 1945 eine 21-jährige Bewohnerin Burghausens in ihrem Tagebuch. Alles ist aus. Doch ist es auch wirklich vorbei? Diese Frage ist, sowohl aus dem Blickwinkel der jungen Burghauserin wie auch aus heutiger Sicht von Historikern, gar nicht so einfach zu beantworten.
Man wusste wirklich nicht, was passiert. Wird es jetzt endlich die Möglichkeit sein, dass der Krieg vorbei ist? Oder was passiert jetzt? Und das ist so eine liminale Phase,
sagt die Historikerin Marita Kraus.
So eine Phase zwischen den Zeiten. Die eine Zeit ist noch nicht ganz rum und die andere Zeit hat noch nicht begonnen. Und insofern war Angst, Erwartung, Schrecken, alles war gleichzeitig da.
Es war die Wolfszeit, wie sie Harald Jähner in seinem gleichnamigen Buch nannte. Die ersten Wochen, Monate, das erste Jahr nach dem Krieg, von dem in diesem Feature die Rede sein wird, das war eine anarchische Zeit, in der die alte Ordnung in Trümmern liegt, neue Regeln aber noch nicht gelten. In der die Menschen in und um Burghausen sowie in ganz Bayern mehr ihrem Instinkt, den Gesetzen der eigenen Natur folgten, um zu leben, ja erst einmal zu überleben. Eine Zwischenzeit, in der oft willkürlich, wenige Tage, manchmal Stunden oder die Entfernung weniger Kilometer von einem Ort zum anderen darüber entscheiden konnten, ob man überlebte oder ob man starb. Dabei steckten die Menschen in Bayern angesichts des letzten Aufgebots alter Nazis einerseits und den an allen Fronten einrückenden US-Truppen andererseits in einer Zwickmühle. Wer den Resten einer fanatisierten SS nur ein wenig zu früh entgegentrat, riskierte sein Leben. Wer nur ein wenig zu zögerlich vor den Amerikanern kapitulierte, ebenfalls. Sinnbildlich für dieses Dilemma steht die Geschichte des Elektromonteurs Max Storfinger, der in Altötting lebte. In Eckenfelden, der nächsten größeren Stadt Richtung Osten, verteilten US-amerikanische Soldaten an diesem 1. Mai bereits Schokolade an die Kinder. Alt- und Neuötting hingegen hielt ein letztes Aufgebot unentwegter Nationalsozialisten weiterhin besetzt. Diese verweigerten die friedliche Übergabe der Stadt an die Amerikaner.
Und die haben versucht, natürlich überall die Orte kampflos zu übergeben. Und das war dann halt wirklich nur eine Frage teilweise von Verhandlungen. Und wenn nicht, dann wurde halt auch geschossen.
Als Signal für das Aufgeben verlangte die US-Armee ultimativ die Beleuchtung der Stadt. Doch ein Trupp Wehrmachtssoldaten verweigerte dies und besetzte ein wichtiges Elektrizitätswerk. Max Storfinger demonstrierte für eine kampflose Übergabe, wurde von einem SS-Kommando willkürlich aus der protestierenden Menge herausgegriffen und erschossen. Nur Stunden später rückten die amerikanischen Panzer in Altötting ein. Am 8. Mai war die US-Herrschaft mit Unterzeichnung der deutschen Kapitulation auch offiziell geworden. Die neuen Machthaber, sagt die Geschichtswissenschaftlerin Marita Kraus, waren der bayerischen Bevölkerung gegenüber zwar grundsätzlich positiv gestimmt. Und doch standen die US-Soldaten unter dem Eindruck der Gräuel, die sie bei der Befreiung von KZs wie Dachau oder Flossenbürg mit eigenen Augen gesehen hatten. Misstrauen mischte sich in das Wohlwollen der Amis und Ungeduld.
Man wusste ja nicht, gibt's einen Werwolf, das war ja angekündigt worden. Man wusste nicht, werden jetzt alle Leitungen durchgeschnitten, gibt es jetzt aus dem Hinterhalt Überfälle auf amerikanische Truppen. Das war ja für die Besatzer am Anfang noch ganz unklar.
Der Werwolf, eine Widerstandsorganisation alter Nazis, war mehr NS-Propaganda als Wirklichkeit und trug dennoch zur Nervosität der Besatzer bei. Sie verhängten eine Ausgangssperre.
Der Curfew, das war also ganz hart auch kontrolliert, dass man eben nicht nach 6 Uhr am Anfang, später wurde das etwas gelockert, aus dem Haus geht. Das war natürlich auch ein Versuch, irgendwie mit Ordnung herzustellen und irgendwo zu wissen, wer unterwegs war.
In Burghausen explodierte, kurz nach dem Einmarsch der US-Armee, wohl Schießpulver in einer Polizeistation. Die Amerikaner witterten einen Aufstand und planten, die Stadt mit Artilleriefeuer endgültig zu unterwerfen, was wohl zahlreiche Tote bedeutet hätte. Nur dank der Vermittlung einer des englischen mächtigen Klosterschwester gelang es, den Stadtkommandanten davon abzubringen, Burghausen in Schutt und Asche zu legen.
Militärregierung Bayern, Mittwoch, 11. Juli 1945. Bekanntmachung. Ablieferung von Schusswaffen, Munition, Waffen. Artikel 1. Unrechtmäßiger Besitz von Schusswaffen, Munition und Explosivstoffen oder Kriegsmaterial irgendwelcher Art wird mit dem Tode oder jeder anderen Strafe, die ein Gericht der Militärregierung verhängt, bestraft.
Für Kinder und Jugendliche waren ein auf einem Kirchturm vergessenes Maschinengewehr hier, ein ausgebrannter Panzer da, ein spannender Abenteuerspielplatz. Helmut Gruber, damals 10 Jahre alt, musste nicht mehr in die Schule. Die amerikanische Militärregierung hatte den Unterricht gleich mit Kriegsende per Dekret eingestellt. Helmut Gruber vertrieb sich daraufhin die Zeit auf der Straße, wo Patronen und Blindgänger in Massen lagen.
Da waren wir scharf drauf auf diese Munition. Da haben wir vorne die Kappe weg, dann haben wir die ausgeleert und dann haben wir das angezündet. War wunderbar.
Buchstäblich einem Pulverfass glich die Stimmung damals im Nachbarort Burgkirchen. Auf dem Gelände des Rüstungsunternehmens Anorgana sammelten sich nach Kriegsende die Zwangsarbeiter des Betriebs, aber auch diejenigen, die in anderen Firmen oder auf Bauernhöfen der Umgebung schuften mussten.
Nach den Überlieferungen sind da 1.000 bis 2.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter dann im Werk versammelt gewesen. Und die haben ja dann alle sozusagen was zum Essen gebraucht, Lebensmittel gebraucht. Und dann sind sie aufs Land gefahren zu den Bauernhöfen. Auf den Bauernhöfen haben sie natürlich Lebensmittel in jede Menge noch gehabt. Also haben sich die Zwangsarbeiter dort Schweine geholt, Schafe gestohlen, Hühner geklaut, Eier mitgenommen, alles, was sie für die Verpflegung gebraucht haben. Es ist halt ab und zu dramatisch geworden, wenn sie dann gewalttätig geworden sind. Und dann hat es auch Exzesse gegeben, wo dann Frauen und Männer zu Tode gekommen sind. Und die Amerikaner haben das geduldet, weil man muss das im Nachhinein verstehen, dass diese Leute, die wurden jahrelang ausgebeutet, misshandelt, schlecht behandelt. Und natürlich wollten sie sich an den Gräueltaten der Deutschen, die es ja überall gegeben hat, auch wieder rächen.
Weiß der Ortsheimatpfleger von Burgkirchen an der Alz, Alois Remmelberger. Andernorts erhielten die ehemaligen Zwangsarbeiter offiziell das Recht, 3 Tage lang straflos zu plündern. In und um Burgkirchen und Burghausen durften sie mit Billigung der Besatzer mehrere Monate bis in den September hinein rauben. Die ehemaligen Zwangsarbeiter wurden gar von den Amerikanern bewaffnet, wogegen die Bauern wehrlos waren. Da sie, wie alle Deutschen nach der Kapitulation, alle Waffen abgeliefert hatten, waren die Landwirte und ihre Höfe ein so leichtes wie lohnenswertes Ziel. Nach etlichen Überfällen, so erfuhr Alois Remmelberger von Großvater und Onkel, war für die Bauern das Maß voll.
Und die jungen Bauernburschen haben dann gesagt, wir lassen uns das jetzt nicht mehr gefallen, sondern wir werden uns wehren, eine Art Bürgerwehr aufbauen. So haben sie einen Selbstschutz organisiert. Die haben sich dann verabredet, jeden Abend, wenn es finster wird, so ab 10 Uhr abends, 11 Uhr abends, und haben sich dann draußen auf die Lauer gelegt zur Patrouille. Und haben sich bewaffnet mit Taschenmesser und Stöcken, und Gabeln, wo die äußeren Zinken abgesägt waren, dass bloß zwei Zinken da waren, dass eine bessere Stichwaffe war. Und ausgemacht war, wenn irgendein Einödhof, weil meistens waren das so einsam abgelegene Bauernhöfe, wenn ein Hof überfallen wird, dass dann die Bausleute mit der Dachglocke läuten. Jeder Bauernhof hat ja eine Dachglocke gehabt. Und das war dann das Signal, dass ein Hof überfallen wird.
Lang ließ dieses Alarmsignal im August des Jahres 1945 nicht auf sich warten.
Dann ist mein Vater mit den Nachbarnburschen draußen auf den Feldern gelegen und haben gewartet. Und tatsächlich hat dann die Dachglocke geläutet, und zwar bei uns zu Hause auf dem Hof. Und dann hat man gehört, wie ein Karabinerschuss erklungen ist. Und dann hat mein Vater den Hund noch gehört, den Hofhund, wie er laut gebellt hat. Und dann ist der Hofhund erschossen worden. Mein Opa hat es dann erzählt. Dann waren die Zwangsarbeiter draußen vor der Türe, haben geschrien, die Türe aufmachen oder wir schießen. Und dann haben die Eindringlinge große Baumstämme geholt und haben dann das Fenster eingeschlagen, die Tür geöffnet und meinen Opa dann, der an der Glocke beim Läuten war, zusammengeschlagen, dass er am Boden gelegen ist und geblutet hat. Und im ersten Stock oben waren die ganzen Frauen, die haben sie dann alle abgewatscht und haben sie dann eingesperrt in die Zimmer. Auch da waren Flüchtlingsfamilien da, die sind dann alle eingesperrt worden. Und dann haben sie die Eindringlinge, die Essensvorräte geplündert, die Fahrräder mitgenommen, Betten, Porzellan, also alles, was halt ein bisschen Wert gehabt hat dann für Verpflegung. Und die ganzen Raubgüter haben sie dann auf eine LKW aufgeladen. Und die Zwangsarbeiter wollten halt das Raubgut mit als Entschädigung nach Hause, nach Polen, nach Russland mitnehmen. Also Entschädigung natürlich für die jahrelange Ausbeutung, für die jahrelange Demütigung, Misshandlung durch die Deutschen, was ja immer vorgekommen ist. Also manche sind gut aufgenommen gewesen bei den deutschen Bauernfamilien, manche sind sehr schlecht aufgenommen gewesen, je nachdem, was die Bausleute für Einstellung zum Nationalsozialismus hatten.
Die Überfälle forderten Opfer, auf beiden Seiten. In Burgkirchen erstach ein Bauer einen polnischen Zwangsarbeiter mit einer Mistgabel. Im benachbarten Halsbach tötete ein Plünderer die Tochter eines Bauern durch einen Schuss durch die Tür. Im Burghauser Ortsteil Reitenhaslach erlitt der Bauernsohn Xare durch Schüsse und Messerstiche lebensbedrohliche Verletzungen, die er nur knapp überlebte. Gleich auf der anderen Seite des Grenzflusses Salzach hatte sich bereits in den Anfangstagen der Plündererzeit ähnliches Unheil zusammengebraut.
Die Russen, die haben in Oberösterreich, da waren im Wald russische Gefangene, die sich dort niedergelassen haben.
Erinnert sich der Zeitzeuge Helmut Gruber. Genauer, es waren gut 10.000 ehemalige Kriegsgefangene, die im Weilharzforst lagerten. Aufgebrochen waren sie bereits einen Monat vor Kriegsende, als die Nationalsozialisten das Kriegsgefangenenlager im niederösterreichischen Krems aus Angst vor den anrückenden Sowjets evakuierten.
Das ist natürlich eine prekäre Situation,
sagt Barbara Stelzel-Marx, Professorin für europäische Zeitgeschichte an der Universität Graz und Leiterin des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung. Tausende ehemalige russische Soldaten, die vor den Toren Burghausens lagern, mit leerem Magen, mit Wut im Bauch und möglicherweise mit Waffen. Eine gefährliche Situation auf der anderen Seite der Salzach.
Wir wissen aus den Zeitzeugenberichten, dass es zu Plünderungen gekommen ist, zu Entwaffnungen, wahrscheinlich auch zu Misshandlungen, wahrscheinlich auch zu Erschießungen von der Zivilbevölkerung. Also zum Teil hat es sicher Racheaktionen gegeben.
Nur durch den Einsatz aller Kräfte sei es gelungen, die Russen für zwei Tage zu verpflegen und so eine Plünderung der Stadt zu verhindern, schreibt der Historiker Dietmar Grüper in seinen Studien zu Kriegsende und Neuanfang im Landkreis Altötting. Möglich war dies demnach nur, da der Bürgermeister Hans Stiegelocher einen inoffiziellen Stadtrat an seiner Seite hatte, dem auch der örtliche Bäcker und Metzger angehörten. Die Verpflegung der Kriegsgefangenen, die nach wenigen Tagen weiterzogen, sie war eine Episode. Und doch blieb die Versorgung der Menschen in der Grenzregion an der Salzach ein Kraftakt. Die Einwohnerzahl von Burghausen hatte sich seit Anfang der 1930er Jahre bis über den Krieg nahezu verdoppelt. Evakuierte, Zwangsarbeiter, Kriegsrückkehrer und Gefangene sowie Displaced Persons wie ehemalige KZ-Häftlinge lebten in der Stadt. In Altötting, dem nahen Lazarettstandort, waren zusätzlich 8000 Verwundete zu versorgen. Es war, sagt die Historikerin Marita Kraus, ein ständiges Kommen und Gehen.
Also das war eine unglaubliche Zeit der Mobilität, wo eigentlich die ganze Gesellschaft in Bewegung war. Also die Zwangsarbeiter und dann kamen die befreiten KZ-Häftlinge. Dann kamen ja 45 auch die Flüchtlinge. Dann ab Ende 45, Anfang 46 immer mehr kamen dann die Vertriebenen mit Transporten, die eben mit den Güterwaggons transportiert wurden.
Diese an- und abschwellende Masse an Menschen zu versorgen, die Produktion und die Verteilung von Brot, Milch, Eiern oder Gemüse zu planen, unter diesen Bedingungen fast unmöglich. Dennoch setzten die örtliche Einheimische sowie die amerikanische Verwaltung weiter auf die bereits zu Kriegszeiten eingeführte Zwangsbewirtschaftung. Dabei lenkt und kontrolliert eine Militär- oder Zivilverwaltung die Herstellung von Lebensmitteln und ihre Verteilung. Die Zwangswirtschaft in diesem Bereich müsse unter allen Umständen aufrechterhalten werden, vor allem angesichts des Hinzukommens der großen Zahl an Flüchtlingen, hieß es unter der Schlagzeile Ablieferungspflicht in den amtlichen Mitteilungen des Landkreises Altötting im Winter des Jahres 1945-1946.
Betreff: Überwindung der Ernährungskrise. Jeder Einzelne weiß, was er an Brot, Getreide und Kartoffeln abliefern muss. Damit die Ablieferungspflicht unter allen Umständen restlos erfüllt wird, wird, wie das Amt der Militärregierung für Bayern angeordnet hat, die örtliche Militärregierung die Bauernhöfe überprüfen.
Betreff Ausgabe der Lebensmittelmarken. Die Ausgabe der Lebensmittelmarken erfolgt für Garching am Mittwoch, den 18. Juli von 14 bis 16 Uhr in der Gemeindekanzlei.
Wir hatten ja Marken, gell? Da hat man schon geschaut, dass man wieder Lebensmittel gekriegt hat. Auf Lebensmittelmarken und Geld konnte man dann was kaufen.
Erinnert sich Ilse Haft. Die Menge an Lebensmitteln, die jede und jeder kaufen durfte, waren auf Karten genau ausgewiesen. Jemand, der körperlich hart arbeitete, bekam größere Portionen zugeteilt als zum Beispiel ein Kind wie Ilse Haft. Ursprünglich glaubten die Amerikaner, jedem Deutschen 2600 Kilokalorien garantieren zu können. In etwa die Menge an Kalorien, die ein erwachsener Mann braucht. Doch ein Mangel an Arbeitskräften, Maschinen und Dünger, dazu Zerstörungen durch den Krieg, machten dieses Ziel zunichte. Die meisten bekamen letztlich nicht einmal die Hälfte der geplanten Lebensmittelration. Und oft genug, sagt Marita Kraus, bekamen die bereits Hungernden gar nichts. Selbst wenn sie die richtigen Karten dabei hatten und mit Geldscheinen wedelten. Nicht selten blieben die Regale wegen Versorgungsengpässen ganz leer.
Geld hat praktisch nichts mehr gebracht an Sachwerten. Also man hat Lebensmittelkarten gehabt und das war überhaupt das Anrecht darauf, dass man überhaupt etwas erwerben konnte. Das heißt, das musste man natürlich bezahlen, aber es war überhaupt nur die Möglichkeit, wenn etwas da war. Es gab dann die sogenannten Aufrufe, da wurde dann gesagt, jetzt wird Fett verteilt und dann standen alle in Schlangen an und wenn die Schlange am Schluss war, dann war vielleicht auch diese Fettzuteilung schon weg.
Anstehen hat man immer müssen. Man hat viel Zeit verbraucht mit Anstehen, egal was war. Und wenn es beim Bergmann Gärtner Salopppflanzl gegeben hat, dann hat man auch anstehen müssen. Und hat er Glück gehabt, wenn man überhaupt nur erwischt hat.
Fast jeder auf dem Land oder in der Kleinstadt hatte ein wenig Grün, auf dem man Obst oder Gemüse anbaute, ein paar Hühner hielt. Oder es gab zumindest Verwandte oder Bekannte, die einen mit ihrem Garten mitversorgten.
Wir haben kein Stückchen Wiese mehr gehabt. Es war alles fürs Gemüse ausgelegt. Ja, Äpfel, Kartoffeln, wir haben Kartoffeln angebaut. Im Keller da haben wir dann den Honig gehabt. Der Vater hat es ja mit den Bienen nicht so gehabt, aber die Mutter, die hat ja das gelernt.
Ein Problem aber blieb die sogenannte Fettversorgung. Milch, Butter und Fleisch waren schwer zu bekommen. Dafür fuhren nicht nur die Bewohner von Großstädten, sondern auch die Burghauser raus aufs Land, zum Hamstern. Manche sogar während der Arbeit im Wackerwerk.
Ich habe beim Pförtner rausgehen können, wie es Menge haben, gell. Das haben die Pförtner auch gewusst, die gingen jetzt wieder zum Hamstern. Radeln haben die meisten gehabt und dann sind sie zu den Bauern gefahren und dann sind sie Mittag zurückgekommen mit Taschen voll. Dann ist das alles ausgeteilt worden und der Vater hat sich dann auch mit so einem Backel heimgekommen. Dann legt er das der Mama hin, dann hat sie ihn umarmt und abbusselt, weil das was Essbares war. Eben das, wo man normal nicht kriegt, vielleicht war es ein Stückchen Kreichert oder ein Stückchen Fleisch oder ich weiß jetzt nicht mehr, was es war.
Man fährt aufs Land und versucht, den Bauern irgendwas abzuluxen, was es in der Stadt nicht gibt. Die Bauern hatten natürlich feste Abgaberegeln, die durften natürlich eigentlich auch nur das weitergeben, was sie an Dingen eigentlich abgeben mussten. Deswegen war Hamstern verboten und es gab auch immer wieder Kontrollen, genauso wie natürlich der schwarze Markt insgesamt verboten war. Ich meine, es gibt immer wieder die schöne Geschichte, dass eben die Bauern nachher ihre Perserteppiche dreifach legen konnten, weil halt die aus der Stadt, die keine Chance hatten, kamen eben dann mit allem, was sie an Sachwerten hatten, um sich zu ernähren.
Endlich hat man ein saftiges Stück Fleisch zum Braten, ein schönes Stück Butter zum Backen ergattert. Doch wie bekommt man nun den Herd, den Ofen warm?
Ohne diese ganzen Brennmaterialien kann man ja auch nicht kochen. Das heißt, die Leute sind natürlich in die Wälder gegangen, haben Holz eingeschlagen, was sie auch nicht durften. Da gibt's auch entsprechende Verordnungen. Man hat dann, sobald irgendwo ein Kohlewaggon unterwegs war, sind die Kinder aufgesprungen oder auch die Erwachsenen haben von der Bahn runter die Kohle gestohlen. Oder wenn ein Kohlewaggon unbewacht in irgendeinem Bahnhof stand, dann ist natürlich die Hälfte abgeräumt worden. Also Heizmaterial war das ganz große Thema.
Doch bevor man mit knappem Brennmaterial für Wärme sorgt, ziehen sich die Menschen erst einmal warm an. Auch da herrscht, wie bei so vielem, das Gesetz der Improvisation. Ilse Haft.
Die Alten haben ja ihr altes Zeug so gezogen, aber die Kinder sind ja gewachsen und die haben jedes Jahr was gebraucht. Der Tauschhandel war an sich sehr viel, weil es sind ja dann Kinder gekommen und die brauchten was zum Anziehen. Ich weiß, dann, wie der Vater heimkam, dann brachte er einmal weiße Folie mit, ziemlich viel. Nähmaschinen hatten die wenigsten. Meine Mutter hatte eine. Einen Ringmantel hat sie mir gemacht. Ich bekam ein Regenmäntelchen aus weißer Folie. Ja, dann gab's die Wackerwolle. Die ist auch in den Kriegsjahren entstanden. Die war rosarot und himmelblau. Und dann hat man geschaut, dass man Wackerwolle ergattert. Und dann ist das Stricken und Häkeln angegangen.
Die Not in Sachen Kleidung war groß, wovon ein Aufruf im amtlichen Mitteilungsblatt der Militärregierung im Frühling 1946 zeugt.
Die Altkleidersammlung Lumpen her, wir schaffen Kleider wird vom 1. bis 15. April 1946 in der gesamten amerikanisch besetzten Zone Deutschlands durchgeführt. Hier geht es um unsere eigenen Brüder und Schwestern, um unsere eigenen Kinder. Sie sollen davor bewahrt werden, dass sie wegen Mangel an Wäsche und Kleidern notleiden oder gar zugrunde gehen müssen.
Tatsächlich wird der nächste Winter sehr kalt werden. Er geht später gar als Hungerwinter in die Geschichte ein. Davon später noch mehr im dritten Teil. Allein in Deutschland sterben Hunderttausende, geschwächt durch Kälte und Mangelernährung. Doch auch der erste Winter nach Kriegsende war bereits klirrend kalt. Schon die Einheimischen kauerten sich beengt zusammen. Dann kamen auch noch Flüchtlinge, Vertriebene aus dem Osten, ehemalige KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter und mussten untergebracht werden. Manch einer landete oder blieb auf der Straße. Obdachlosigkeit machte sich breit. Nicht selten strandeten auch Familienmitglieder. Oft standen sie plötzlich vor der Tür und suchten um Unterkunft an. So auch bei der Burghauser Familie Gruber, wie Wolfgang Gruber in seinen Lebenserinnerungen schreibt.
Am 30. Mai tauchte bei uns meine Nichte Hertha auf, von deren Existenz ich vorher gar nichts wusste. Sie war damals eine frische, prächtige Person von 30 Jahren. Sie war beim weiblichen Arbeitsdienst und kam per Rat. Wegen der Grenzsperre nach Österreich blieb sie bei uns bis zum 15. August 1945.
Wir freuten uns sehr über diese neue Verwandtschaft.
So unerwartet wie die Nichte klopften auch Fremde bei den Grobers an.
Ja, und dann ist eine Familie eingezogen, die war aus Ostpreußen. Die haben sich selber zugewiesen. Die sind einfach gekommen. Die haben keine Unterkunft gehabt, dann sind sie ins Chiemseehäusl eingezogen.
Selbst in der Grubischen Blockhütte am bayerischen Chiemsee lebten nun Flüchtlinge aus dem Osten. In den Monaten nach Kriegsende war nahezu jeder Quadratmeter Wohnraum belegt. Was Amerikaner und einheimische Behörden nicht für Zwangszuweisungen beschlagnahmten, nahmen durch den Krieg heimatlos gewordene einfach selber in Beschlag. Fast ein Wunder sei es gewesen, resümiert der Historiker Friedrich Prinz, dass den Deutschen angesichts der Frage, wer wo wohnen sollte, ein Bürgerkrieg erspart geblieben ist. Und es ging um noch sehr viel mehr als um die Frage der Unterkunft. Wie die Verhältnisse in Burghausen wirklich waren, davon erzählt die nächste Folge.
Lukas Grasberger ist in Geschichte und Geschichten aus dem Alltag der Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg eingetaucht. Das Jahr nach Kriegsende. Niemandszeit in einer bayerischen Gegend. Spannend und berührend wird es auch im zweiten Teil unserer dreiteiligen Reihe. Es würde uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt.